vor der Predigt beten, damit das passiert, was Jochen erlebt hat, dass Gottes Wort nicht nur historische, religiöse Information ist, sondern persönlich wird. Beten wir gemeinsam. Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben. Offenbarst uns, dass du in Jesus Christus als Gottes Sohn auf diese Welt gekommen bist und dass dein Heiliger Geist bis heute wirkt. Darum bitten wir, dass du nun die Predigt, mein Reden und zu hören segnest. Und dass du Herzen berührst und veränderst, aufklärst, aber dass das, was du sagen willst, in unser Leben hineinkommt. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Ich habe die Predigt heute mit einigen Illustrationen, einigen Bildern versehen, die ich hier mitgebracht habe auf Overhead-Folie. Wir haben einen Themengottesdienst, nämlich die Frage, wie zuverlässig ist eigentlich das, was wir glauben in diesem alten Buch. Und ich habe dieses Thema aufgegriffen, weil viele Zeitgenossen Folgendes empfinden. Gestern war eine Umfrage im Radio zu hören, dass ein Fünftel der Leute am liebsten Weihnachten abschaffen würde, radikal. Weil sie sagen, und das sind die ganz radikalen vielen, sagen, naja, man braucht es mehr oder weniger wegen den Geschenken und weil man sich ja irgendwann mal treffen muss als Familie. Aber ein Fünftel sagt, das ist alles nur Schein, alles schöne Verpackung, die Verpackung wird immer teurer, aufwendiger, aber der Inhalt, der ist uns irgendwie verloren gegangen, irgendwie flöten gegangen. Es glitzert, aber es ist leer. Und ich behaupte, es hängt damit zusammen, dass zum einen Weihnachten wirklich kommerzialisiert wird, wie viele Dinge in unserer Welt, aber dass wir auch immer weniger wissen, ja, was feiern wir da eigentlich? Wir wissen es vielleicht noch vom Kopf her, klar, da war Jesus von Nazareth in Bethlehem geboren. Aber was hat das mit mir, mit meinem Herzen, mit meinem Leben zu tun? Das fällt immer mehr weg. Und was bleibt dann? Dann feiern wir Weihnachten. Es hat kalorisch einen hohen Nährwert. Wir haben den Weihnachtsspeck anschließend, den wollen wir wieder abbauen. Aber geistlich empfinden wir keinen Mehrwert. Was hat das mit meiner Seele zu tun? Mit meinem Leben, mit meiner Person, mit meinem Glauben? Es lässt mich irgendwie kalt und ich bleibe leer zurück. Darum dieses Thema heute, Weihnachten, ein Märchen oder... Wie glaubwürdig ist das Neue Testament? Machen wir uns mal dran, wirklich an die Fundamente nochmal zu fragen, ja, macht es überhaupt Sinn, an sowas zu glauben? Ist es nicht irgendwie so, wie man es oft hört, dass mit diesem ganzen Neuen Testament das alles Fälschungen sind, schöne, fromme Fantasien? Alle Jahre wieder feiern wir Advent, Heiligabend, Weihnachten, aber wie sicher können wir eigentlich sein, dass all das kein Märchen ist? Wie glaubwürdig sind die biblischen Berichte über Jesus? Was können wir wirklich von Christus wissen? Stimmt unsere Bibel überhaupt mit den Urschriften überein? Die Frage ist nicht nur aktuell wegen Weihnachten, sondern weil es in letzter Zeit auch viele verschiedene Romane und Filme gab, das Sakrileg, vielleicht habt ihr das gelesen oder gesehen, wo so latent vermittelt wird, das stimmt alles gar nicht. Hier rechts unten von Dan Brown eingeblendet, oder davor der Da Vinci Code, das mit Jesus und den Jüngern und Maria, das war alles völlig anders. Diese Kinofilme haben nicht unbedingt wissenschaftlichen Anspruch. Viele Wissenschaftler schütteln darüber nur den Kopf, aber sie prägen doch Bewusstsein. Man schaut sich an und irgendwie bleibt was hängen. Wie hat mal jemand so schön treffend gesagt, wenn man nur mit genug Dreck schmeißt, bleibt was hängen. Und so ähnlich ist es da auch. Man bekommt irgendwie den Eindruck, na, so ganz zuverlässig ist es mit diesem Buch wohl doch nicht. Da wird nicht Vertrauen gefördert, sondern es wird Vertrauen untergraben. Wenn man mal in dieses Buch hineinschaut, und jetzt einfach mal ernst nehmen und sagt, ja, was hat es denn für einen Anspruch? Ich lese euch mal die ersten vier Verse aus dem Lukas-Evangelium, dann merkt man, das fängt nicht an, es war einmal. Legendenbildung, so. Vor langer Zeit, da lebte ein König. So wird doch normalerweise ein Märchen anfangen. Es fängt folgendermaßen an, das Lukas-Evangelium, Verse 1 bis 4. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Und dann beginnt es mit den Fakten, das hat hier nicht mehr stehen. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias und so weiter. Unabhängig mal von der Frage, wie wir das werten, wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, die Bibel, das Lukas-Evangelium, schreibt nicht, es war einmal, sondern es tritt heran mit einem Anspruch und sagt, ich habe recherchiert, ich bin dem nachgegangen, ich habe Augenzeugen befragt, ich habe die Überlieferung überprüft, von Grund auf, warum mit folgendem Ziel, damit du die Zuverlässigkeit überprüfen kannst, der Lehre, an die du glaubst, ob unser Glaube wirklich ein Fundament hat. Wir denken ja manchmal, ist gar nicht so wichtig, ob das stimmt, Hauptsache wir glauben an Jesus. Das stimmt nicht. Wenn das, was in dem Neuen Testament steht, historisch nicht wahr ist, dann können wir den Glauben in der Pfeife rauchen. Wenn es nicht wirklich stimmt, dass Jesus gelebt hat, dass er Sohn Gottes war, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann brauchen wir keine schöne Vertröstung. Das denken wir vielleicht manchmal, sagen, bloß nicht so aussprechen. Wir wollen doch noch irgendwie religiös sein. Das ist dann aber nicht mehr biblisch. Die Bibel sagt, nein, stopp. Du sollst wissen, es ist historisch fundiert. Und damit macht sich das Christentum angreifbar, weil entweder es ist historisch und wahr oder es ist nur ein Märchen. Aber das wollte das Neue Testament nie sein und nie schreiben. Nicht schöne, trostvolle Visionen, Ideen, Vorstellungen, die irgendwie einem was geben von einem Vater im Himmel. Wenn es den Vater im Himmel nicht gibt, dann ist unser Glaube nichtig. Wenn es ja auch Verstehung nicht gibt, ist unser Glaube nichtig. Also es geht da wirklich an die Substanz. Der Anspruch der Bibel ist, dass er historisch zuverlässig berichtet, überliefert. Ich möchte mit euch jetzt in zwei Schritten dieses Thema angehen. Der erste Schritt, der erste Teil ist ausführlicher, weil es geht mir hauptsächlich darum, wirklich mal die Fakten anzuschauen. Erstens, wie ist eigentlich die Quellenlage? Wie sieht es wirklich aus? Und ich mute euch da ein bisschen, ne, doch schon eine Menge Theologie zu. Eigentlich ist sowas eine ganze Semester, können wir da eine Vorlesung drüber halten. Ich versuche es allgemein verständlich zu halten, aber dass wir mal klar kriegen, was sind wirklich die Fakten. Und mit Da Vinci Code und mit Sakrileg vielleicht merken, das ist gar nicht so fundiert. Und zum Zweiten, was können wir denn von Jesus wissen, dass wir dann auch wirklich ein paar Ableitungen überlegen, ja, was heißt es dann für uns ganz praktisch? Wenn man sich an diese Sache heranmacht und sagt, was sind die Fakten, dann begegnet am meisten Folgendes. Stellt euch vor, ihr würdet mit eurem Nachbarn über dieses Thema diskutieren. Ich weiß nicht, ob es ein Thema für euch und eure Nachbarn wäre. Da würde man kommt meistens sowas, na Moment mal. Bevor du mir von irgendwelchen Quellen was erzählst, das ist ja alles beim Vatikan unter Verschluss. Rom hat das alles getürkt, verdreht. Da kommt ja keiner ran, kann ja keiner überprüfen. Rom hat das gefälscht. Die Kirche hat ja viel Grund auch, dafür zu sorgen, dass er in der Macht bleibt. Und darum, wenn man von Urdokumenten spricht, haben wir die überhaupt? Dann haben wir so eine Verschwörungstheorie im Kopf, wie das auch in den Kinofilmen der Fall ist. Und man sagt, da ist manipuliert worden, da kommt doch gar keiner dran. Die Kirche hat die Schriften unter Verschluss gehalten. Wer von uns will das überhaupt überprüfen? Hört sich überzeugend an, hat aber einen entscheidenden Fehler in der Argumentation. Nämlich, Fakt ist, dass die Schriften älter sind als die Kirche. Das Neue Testament wurde abgefasst und geschrieben und vervielfältigt in der Zeit, wo die Christen überhaupt nicht an der Macht waren. Da gab es keinen Bischof von Rom. Also die Abfassungszeit ist so 50 nach Christus bis, bei ganz kritischen Theologen, bis 130 nach Christus. Da sind die Schriften des Neuen Testaments entstanden. Und die römische Kirche wurde von Konstantin überhaupt erstmal als Staatskirche akzeptiert, so 313. Und dann gab es aber nicht nur Kirchen in Rom, da gab es verschiedene regionale Kirchen, bis es wirklich einen Bischof von Rom gab, der auch gesagt hat, ich bin der Chef. Das war so 5. Jahrhundert. Leo der Erste. Und davor, was haben die Christen davor getan? Sie haben diese Schriften verteilt. Die waren in der damaligen Welt von Afrika, Römisches Reich, bis hin Jordanien, Arabien verteilt. Man hat die Wind verteilt. Warum? Einfach, weil es folgende biblische Anweisungen gab. 1. Thessaloniker 5. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst, vor allen Brüdern. Einer der ältesten Briefe des Neuen Testaments. Paulus hat geschrieben, lasst es allen lesen, vor allen. Und nicht nur das, sondern sie haben es weitergereicht. Sie haben es verteilt. Kolosser 4, wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den von Laodicea lest. Die Christen Kolosse haben einen Brief bekommen von Paulus. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ich jeden Sonntag über den Kolosserbrief predigen würde. Wäre vielleicht nicht so erbaulich. Irgendwann würde ich sagen, gibt es da nicht noch mehr irgendwie zu hören von unserem Glauben? Kein Wunder, dass die Christen angefangen haben, die Schriften zu verteilen. Und sie waren so eifrig und haben das so gemacht, jenseits von jeder Kontrolle, das kann keiner mehr kontrollieren. Und selbst wenn die Kirche gewollt hätte, 500 Jahre später oder frühestens 300 Jahre später, wäre gar nicht mehr gegangen. Die Schriften waren in aller Munde, in jedem Haushalt mal im Bild gesprochen. Waren übersetzt worden, da gab es keinen Sensor, der überprüfen konnte, dass alles richtig ist. Man hat einfach gemerkt, durch diese Schriften redet Gottes Geist zu uns, das hilft uns im Glauben weiter, haben wir es weitergegeben. Mundpropaganda, Schriftenpropaganda. Also wer sagt, das ist alles im Verschluss, im Rom, der verkennt historische Tatsachen. Außerdem haben die ganzen Schriften, die wir heute haben, die sind nicht alle in Rom, in einem Archiv, sondern die liegen weltweit verteilt in verschiedensten Museen und die haben nicht kirchliche, sondern wissenschaftliche Mitarbeiter. Verschiedenste Universitäten haben den gesammelt. In Ägypten, Israel, arabische Staaten. Man hat auch einige im Vatikan, ist richtig, aber das ist der kleine Teil. Der Großteil ist veröffentlicht, ist öffentlich zugänglich. Den Codex Sinaiticus haben wir vor einigen Monaten öffentlich ins Internet gestellt, kann jeder nachlesen, was man damals am Sinai gefunden hat. Das waren Schriftenforscher, Bibelkundler, Papyrologen, also Altphilologen, Althistoriker, die haben sich auf die Suche gemacht. Rom hätte, selbst wenn es gewollt hätte, nie im Leben das fälschen oder kontrollieren können. Also wenn ihr das im Kopf habt oder mal gehört habt, das ist ja alles irgendwie unter Verschluss und gedreht, ist historisch falsch, ist nicht möglich. Die Schriften waren lange vor der Kirche weit verbreitet. Also wer war zuerst? Zuerst die Schriften, dann die Bibel. Folgerung, niemand konnte alle Schriften manipulieren. Ging nicht. War nicht möglich, die waren viel zu schnell von Christen verbreitet worden. Zweite Frage, wenn wir uns auf diese Quellen jetzt mal einschießen und nachfragen, wie sieht es denn da aus? Gibt es ausreichend viele Belege für das Neue Testament? Wie viele schriftlichen Zeugen oder Dokumente besitzen wir überhaupt? Haben wir denn nur eine im Londoner Museum, eine in Rom und eine irgendwo in den USA liegen und eine in St. Petersburg? Oder wie ist das denn mit diesen Schriften an Mengen? Gibt es genug, dass man sagen könnte, ja, wir haben viele Zeugen. Stellt euch vor, es passiert ein Unfall und ihr habt zwei Zeugen. Stellt euch vor, es passiert ein Unfall und ihr habt 500 Zeugen. Dass die 500 Zeugen, die reden vielleicht ein bisschen unterschiedlich, haben es aus verschiedenen Positionen gesehen, aber dass die übereinstimmen, oder wenn die übereinstimmen, dann ist doch ein stärkeres Gewicht, als wenn zwei, die könnten sich abgesprochen haben. Haben wir 200, 300, 400, 500 Zeugen? Wie viele gibt es denn im Neuen Testament? Und wenn ja, wie alt sind die denn? Diese Dokumente, die wir heute besitzen, sind die 500 Jahre nach Jesus erst geschrieben worden? Was konnte dazwischen alles gedreht worden sein? Wir haben, das muss man klar sagen, wir haben keine Urdokumente mehr. Also keiner kann sagen, ich habe hier das Evangelium, was damals Lukas geschrieben hat, schlicht und ergreifend, weil die Materialien zerfallen sind. Die sind nicht mehr vorhanden. Hat es zersetzt, gibt es nicht mehr. Wir haben das Original nicht mehr, aber wir haben eine Menge von Abschriften davon, und zwar eine relativ große Menge. Wie gut sind üblicherweise Berichten aus der Zeit der Antike belegt? Jetzt müssen wir uns mal klar machen, die Bibel ist ja nur ein Dokument, was es in der Antike gab. Es gibt viele Schriften, der Gallische Krieg von Caesar, jeder glaubt, dass nicht, dass es Asterix und Obelix gab, aber dass es den Gallischen Krieg gab, dass es Caesar gab. Wir haben von Homer, dem Ilias, dass es Homer gab, ist keine Frage. Wie ist es denn überhaupt mit Schriften aus der Zeit, üblicherweise, also wir reden jetzt nicht vom Neuen Testament, sondern von säkularen Schriften, wie sicher sind die überliefert worden? Ich habe euch da mal eine Tabelle mitgebracht. Schauen wir uns die mal an, ist ein bisschen weit unten gerückt, ich hoffe, das Wesentliche könnt ihr lesen. Der Autor Homer hat in Ilias geschrieben, 800 vor Christus, da ist er datiert, in der Zeit. Das älteste Dokument, was wir heute besitzen, ist 400 vor Christus, also Abstand von 400 Jahre später überhaupt abgefasst worden. Und insgesamt hat man von Homers Ilias 643 Dokumenten in irgendwelchen Museen, entweder ganze oder teilweise liegen. Und es ist klar, dass jeder sagt, ja, das stimmt, Homer, Ilias, es gab es, den Mann gab es, das Buch gab es. Caesars Gallischer Krieg ist 100 bis 44 vor Christus entstanden. Die älteste Dokument ist 900 Jahre danach erst abgefasst worden. Abstand von 1000 Jahre. Wir haben 10 Dokumente davon. Platos Tetralogie. Ich Das hintere Abstand ist 1200 Jahre, wir haben 7 Dokumente und unten habe ich noch Tacitus, Annalen, 100 nach Christus geschrieben, das älteste Dokument aus 1100 nach Christus, wiederum 1000 Jahre Abstand. Wie sieht es mit dem Neuen Testament aus? Was wäre denn gut, wenn man möglichst nah rankommt an die Entstehung und möglichst viele Dokumente hat, oder? Ich habe euch mal die Zahlen hier mitgebracht. Erst noch eins einschieben. Was für Dokumente gibt es an Klassen? Die Sprachwissenschaftler, Schriftwissenschaftler unterscheiden in verschiedene Zeugen, Kategorien. Da gibt es die Papyri. Papyrus habt ihr schon mal gehört, das war das damalige Papier. Das sind die ältesten Zeugen, die es gibt. Man hat am Anfang auf Papyrus geschrieben. Und die ältesten da stammen aus dem 2. Jahrhundert, also in dem Jahrhundert, nachdem Jesus gelebt hat. Erstes Jahrhundert ist ja 0 bis 100, zweites Jahrhundert ist 100 folgende. Die sind also sehr alt. Die werden gekennzeichnet und es gibt, ich bringe euch erst noch kurz die ganzen Familien, es gibt Majuskeln, das sind Schriften in Großbuchstaben, wo alles nur in großen griechischen Buchstaben abgefasst ist. Man hat die auf Pergament oder Leder geschrieben, nicht mehr auf Papier. Dann gibt es Minuskeln, weil das Schriftmaterial, wir können es heute kaum vorstellen, war sehr teuer, auf Leder zu schreiben. Pergament ist ein edles Leder. War so teuer, dass man gesagt hat, man will möglichst viel reinpacken. Man hat ohne Komma und ohne Lücken zwischen den Worten geschrieben. Macht die Sache heute nicht leicht zum Lesen. Und man hat irgendwann angefangen, Kleinbuchstaben zu schreiben, die Minuskeln. Das war so ab dem 8. 9. Jahrhundert. Da kann man das feststellen, einfach um mehr auf diese Leder heute drauf zu kriegen. Und dann gibt es noch Lektionare. Man hat nämlich relativ früh in den Gottesdiensten die Bibelteile nicht der Reihenfolge nachgelesen, sondern zum Beispiel am ersten Advent Lukas 1 gelesen, Anfangsgeschichte, dann im zweiten Advent Matthäus 1, im dritten Advent Johannes 1 und dann vielleicht im vierten Advent Lukas 2 und hat das in Bücher zusammengestellt, also nicht die biblische Reihenfolge, sondern die biblischen Texte den Feiertagen zugeordnet. Und diese Lektionare sind teilweise auch sehr alt und haben zitiert wiederum aus Bibeln. Dazu gibt es noch einiges anderes, was ich hier nicht aufgeführt habe. Es gibt Frühübersetzungen in lateinische, syrische, koptische Sprachen und es gibt unzählige Zitate bei Kirchenvätern, weil Kirchenväter, denken wir immer an Päpste oder irgendwelche Kardinäle, Kirchenväter waren einfach, dass es in Regionen so eine Art Bischof gab und die haben dann diskutiert, wie man den Glauben an Jesus richtig versteht. Und sie haben in ihren Schriften, haben brieflich verkehrt, haben sie ganz oft Bibel zitiert, haben ihre Argumente belegt mit Bibelstellen. Und daraus kann man zurückleiten, was haben die denn für eine Bibelbesetzung oder für eine Bibelurschrift gehabt. Man fand diese biblischen Texte ab 19. Jahrhundert, 1844 hat sich Tischendorf, habt ihr vielleicht schon mal gehört, aufgemacht und ist an den Sinai gewandert. Warum hatte man das getan? Es war ein Theologe und Altphilologe, also jemand, der sich mit alten Schriften auskannte. Es gab damals im 19. Jahrhundert die Diskussion, oder die Theologen waren sich einig, das, was wir heute haben, ist nicht mehr die Urschrift. Man hatte zu dem Zeitpunkt vor Tischendorf Schriften, die waren aus dem Mittelalter. Und man hat gesagt, na gut, zwischen 50 nach Christus und 14, 15. Jahrhundert, da kann eine Menge passieren. Und man war sich einig, dass man gesagt hat, wahrscheinlich gab es mal eine Urschrift, aber die christliche Gemeinde hat ganz kreativ das erweitert, hat hinzugedichtet, hat hineingefügt, hat die Schriften erweitert. Und man war so auf dem theologischen Trip und es wurde unzählige Doktorarbeiten darüber geschrieben, wie man versucht hat, das auseinander zu dividieren und zu sagen, das ist nicht ursprünglich, jenes ist nicht ursprünglich. Das, was damals in den Lehrsälen war, ist heute in vielen Lehrbüchern. Und Tischendorf hat sich auf die Suche gemacht, hat gesagt, wir bräuchten Urschriften, die älter sind als das Mittelalter. Wo kriege ich die her? Wo kann ich im 19. Jahrhundert noch Schriften finden aus dem 1. Jahrhundert? Er hat gesagt, ich muss in Bibliotheken gehen. Die älteste Bibliothek, das älteste Kloster, was man kannte, war das Sinai-Kloster, St. Katharinen-Kloster. Und er hat gesagt, das könnte auch deswegen gut passen, da ist es trocken, wenn es irgendwo noch alte Schriften gibt, dann dort. Die können gut überdauern. Er ist, und damals war das eine ziemliche mutige Reise, aufgebrochen in Sinai-Kloster, hat da die ganzen Bibliothek durchforstet und war völlig gefrustet davon, wie die Schriften, die er da zur Hand bekam, aussahen. Das waren verbackene Briketts oder von Maden durchwühlte Schriftrollen und die waren alle nicht sonderlich alt. Bis er ganz am Tag vor seiner Abreise im Papierkorb riesige Schriften fand, die wollte man entsorgen, da hatte man schon hunderte von verbrannt. Er hat gemerkt, die Mönche konnten die nicht mehr lesen, weil es war ein altes Griechisch. Und er hat gemerkt, das sind Schriften, die später datiert wurden, auf 350 nach Christus. Uralte Schriften. Er ist noch öfters dahin gereist und hat später den sogenannten Codex Sinaiticus, das Buch vom Sinaiticus, gefunden. Ein ganze komplettes Neue Testament und große Teile des Alten Testaments. Aus dem Alter 350 nach Christus, also 1000 Jahre älter als alles, was man bis dahin hatte. Ergebnis? Viele Leute, die einen Doktortitel hatten in Tübingen, hätten eigentlich den Doktortitel nicht haben dürfen in Theologie. Weil man gemerkt hat, es gab zwischen 350 und 19. Jahrhundert minimalste Veränderungen, Abschreibefehler, wo mal jemand etwas mit T oder statt mit TH geschrieben hat und ähnliches. Die haben übereingestimmt. Und dann ging ein richtiger Boom los. Dann haben alle Museen gesagt, wir wollen sowas auch in unserem Archiv. Und man hat tausende von Wissenschaftlern ausgesandt und überall auf den Märkten in Ägypten, in Israel, Jerusalem sind Leute aufgetaucht und haben sich in allen Schriftrollen erkundigt. Und man hat zusammengetragen unzählige Schriften, das ist nochmal der Codex Sinaiticus, der ist heute online gestellt. Man hat im Endeffekt, ich zeige euch nochmal die Liste von vorhin, insgesamt gefunden über 5000 Schriften. 5686, die Zahl ist bestimmt nicht mehr aktuell, muss man sich mal klar machen. Das waren teilweise kleine Belege, kleine Fetzen, aber auch komplette Neue Testamente, 5000 Belege, die ältesten gehen bis auf 10 Jahre nach der Abfassung zurück. Es gibt einen kleinen Papyrus-Teil, den zeige ich euch nachher, der ist aus dem Jahr 100 bis 120. Und da haben noch Leute gelebt aus der Zeit Jesu. Könnte die erste Kopie eines Originals gewesen sein, bis 300 Jahre nach Christus verglichen, bis 300 Jahre nach Abfassung verglichen mit allem anderen, was wir haben an antiker Literatur, ist das gewaltig. Schaut euch mal die Breite an, wie viele Dokumente wir besitzen und wie nah wir dran sind. Und ich habe vor einigen Jahren mit einem Papyrologen zusammengesessen, hat in der Gemeinde in Hanau einen Vortrag gehalten und er hat mir gesagt, er ist ursprünglich nicht Theologe, er ist Altphilologe und Papyrologe und hat gesagt, was ich nicht verstehe als Historiker ist, warum die Theologen so an ihrem Fundament zweifeln. Kein Historiker würde herkommen und sagen, ich zweifle an Platon oder an Aristoteles oder sonst einer von den Antiken, ihr habt doch so viel bessere Dokumente, stärkere, ältere, nähere. Wie kann man nur? Und wie könnt ihr alles in Frage ziehen, was da steht? Erstmal ist diesen Zeugen zu vertrauen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und eure Zeugen, die Zeugen des Neuen Testaments, sind zuverlässig. Wenn ihr je was, ich mache nachher nochmal Werbung für, von Carsten Peter Tiete, ist inzwischen leider verstorben, findet, kaufen und lesen. Er hat x Bücher geschrieben, er vor allen Dingen auch jemand, der selber sich auf die Suche gemacht hat und archäologische Ausgrabungen durchgeführt hat. Er war als Professor anerkannt in Beersheba, in Jerusalem, fachspezifisch dafür, alte Papyrus-Schriften zu rekonstruieren, teilweise mit dem Rastermikroskop wiederherzustellen und zu sagen, was ist denn ursprünglich. Und er ist zum Beispiel hergegangen und gesagt, keiner glaubt, dass es Emaus gibt. Da waren die Theologen sich einig, hat die Bibel genommen und hat sich einfach mal auf die Suche gemacht, die Schriften ernst genommen, in der Entfernung, in dieser Himmelsrichtung von Jerusalem gelegen, hat angefangen zu buddeln und hat Emaus gefunden. Und davon gibt es, also ich bin schon bei der Archäologie, so nach dem Motto, die Bibel hat doch recht. Wir haben immer im Kopf, das stimmt irgendwie alles so gar nicht. Die Leute, die das Gefühl haben, es stimmt nicht so ganz, sind meistens die Theologen, weil die irgendwie sagen, das ist eine religiöse Botschaft und religiöse Leute sind fromm. Wer ein Historiker rangeht und sagt, Leute, die anderen Geschichtsschreiber, das sind doch auch nicht objektiv gewesen. Die haben doch Auftragsarbeiten ausgeführt. Die haben das geschrieben, was dem Kaiser gefällt. Die Bibel ist sehr zuverlässig und gerade Lukas hat sich hinsichtlich historischen Angabe als äußerst zuverlässig herausgestellt. Also nochmal, wir haben sehr zuverlässige und starke Grundlagen. Professor Kurt Ahland, das ist der führende Professor in Münster. In Deutschland gibt es ein textkritisches Institut. Er sagt, der Text des Neuen Testaments ist hervorragend überliefert, besser als jede andere Schrift der Antike. Es gibt nichts, was vergleichbar ist, was wir sonst aus diesem Zeitrahmen haben. Wenn jemand an Jesus zweifelt, dann bitteschön genauso oder mit mehrfacher Berechtigung an Caesar und Homer und Aristoteles und Platon. Muss man es einfach mal vor Augen führen, dass das die Fakten sind. Das ist noch nicht die Frage geklärt, glaube ich, was in der Bibel steht. Aber die Frage ist sehr deutlich zu beantworten, ist das überhaupt zuverlässig? Deutlicher könnte es nicht sein. Deutlicher könnte es nicht belegt worden. Wir haben eine sehr gute über die Maßen gute Textgrundlage. Kleines Schaubild, wo das nochmal zusammenfasst. Wenn gelb oben das Leben Jesu ist, das orangene 30 danach, ab 30 nach Christus sind die Überlieferungen. Dann lila zeigt, ab wann die Schriften abgefasst wurden. Und dann ist dieser 100, bei 100 schon der erste Zeuge, den wir haben. Also ich habe vorhin gesagt, die erste Kopie. Wir sind extrem nah dran. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir sonst aus den antiken Schriften haben. Die Quellenlage ist faszinierend gut. Und es ist noch nicht zu Ende, es werden immer mal noch Schriften gefunden. Vielleicht, weiß ich, wie sehr euch Anekdoten interessieren in dem Zusammenhang, wo findet man denn solche alten Schriften? Tiede berichtet davon sehr ausführlich. Er sagt, man hat am Anfang immer gedacht, die findet man in Bibliotheken. Stimmt, da findet man welche. Aber die meisten hat man gefunden auf den Müllhalden der Antike. Weil früher, wenn die Leute eine Schrift immer so richtig lesen konnten, weil die Tinte unscharf war, was hat man gemacht? Entweder man hat sie verbrannt, diesen Papyrus, oder man hat das entsorgt und es gab einen Müllhalden, das waren oft zerfallene Gebäude, hat man einfach alles reingeschmissen und zugedeckt, beziehungsweise die Jahrhunderte haben das mit Staub bedeckt und man hat dann unzählige Schriften, tausende von Schriften gefunden, Schnipsel bis hin zu ganzen Bänden, die man auf die Art und Weise entsorgt hat, oder man hat auch einige gefunden in Mumien, weil man nämlich diese alten Papyrollen benutzt hat, um die einzukleistern. Viel Spaß dem, der das entziffern durfte. Aber die Leute haben einfach, für die haben wir neue geschrieben, die ein bisschen lesen konnte. Papyrus war nicht schlecht, also haben wir es als Verbandsstoff benutzt. Skurrile Dinge gibt es da. Teilweise hat man auch alle Dinge einfach überschrieben. Und man kann heute mit elektronischen Mikroskopen hergehen und kann hinter der Schrift, die über Pergament drüber geschrieben wurde, wo man drüber zuerst noch verätzt hatte, wieder das Alte rekonstruieren. Es gibt unzählige Dokumente und wenn jemand Theologie studiert, dann bekommt er relativ früh eine Nestle-Aland-Bibel in die Hand gedrückt. Es gibt heute Bibelausgaben, die, damit man merkt, das wird nicht irgendwo zensiert, in der der griechische Text aufgeführt ist und immer wenn in einem Wort irgendeine dieser über 5000 Handschriften eine andere Lesart hat, gibt es eine Fußnote, man kann nachlesen. Da wird gesagt, welche Schrift ist das? Die haben Namen, die haben Zahlen und man kann hinten nachschlagen, wo liegt die. Und notfalls, wenn man es genau wissen will, kann man sagen, jetzt fahre ich nach London, ich will mir die angucken. Beziehungsweise im Internet geht es schneller. Man kann das überprüfen, es ist transparent, es ist nichts mit Vatikan, der da fälscht. Okay, also, ich hoffe, ich erzähle euch einiges Neues. Ich möchte uns damit einfach klar machen, die Bibel ist extrem gut überliefert. Okay, soweit so gut. Das Neue Testament ist überwältigend reich bezeugt, haben wir gesehen, besser als alle anderen Schriften der Antike. Im Vergleich mit anderen Schriften herausragend belegt. Die ältesten Dokumente sind äußerst nah an den Originalien. Jetzt kommt aber die Frage, okay, aber stimmen diese Dokumente überhaupt überein, also untereinander? Wenn wir da 5000 Schriften haben, sagen die nicht alle was anderes? Gibt es nicht unzählige Widersprüche zwischen denen? Ist es nicht doch ein Beleg dafür, dass da ganz viele gedreht und manipuliert haben? Stellen wir uns mal diese Frage an. Wenn man alle Wörter des Neuen Testaments in den 5000 Handschriften vergleicht, also alle Handschriften, die man hat, alle zusammen sozusagen auf den Tisch legt, geht nicht, aber wenn man das machen würde, dann stimmen die 7/8 aller Handschriften stimmen überein. Also wir haben nicht 5000 verschiedene Dokumente, sondern wir haben 5000 Dokumente, die zu 7/8 erstmal völlig identisch sind. Schon mal sehr stark. 87%. Von den 13%, die noch bleiben, wo es Varianten gibt, das sind wiederum 7/8 Schreib- oder Hörfehler. Hörfehler deswegen, weil man das diktiert hat und teilweise es griechische Worte gibt, die unterschiedlich geschrieben, aber gleich ausgesprochen werden. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber erkläre ich euch nicht, ist so. Also, dass jemand, der es abschrieb, ich gehe nicht ins Detail, führt zu weit. Oder einfach Rechtschreibefehler, wie gesagt, ein T gegen ein TH ausgetauscht, gibt es verschiedene O's im Griechischen, das lässt sich sehr leicht nachvollziehen. Also von diesen 13% bleiben im Endeffekt von den 5000 Dokumenten, was wirklich diskutiert wird, sind 1,6%, wo sie sagen, okay, da haben wir Abweichungen, die nicht mit einem Abschreibe- oder Abhörfehler erklärbar sind und die werden diskutiert. Aber über diese 1,6% der Urteile gibt es ganz viele Zitate, ich habe euch hier nur eins gebracht. Professor Comfort, der ist spezialisiert aus antike Papyri, er kommt zu folgendem Schluss, wenn er sich diese 1,6% anschaut. Egal, welche Differenzen im Wortlaut in diesen früheren Handschriften existieren, die frühen Christen, die diese Handschriften besaßen, lasen dieselbe grundlegende Botschaft über den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für die Vergebung der Sünden starb und auferstand, um allen das Leben zu geben, die an ihn glaubten. Was will er damit sagen? Er will sagen, diese 1,6%, die berühren überhaupt nicht das Glaubensbekenntnis. Die gehen nicht an die Substanz. Das sind nicht Fragen, ist jetzt Jesus wirklich auferstanden oder nicht? Sondern da gibt es die Frage, wie hieß jetzt der Ort, wo die Hochzeit zu Kanaan war? War das Kanaa? War das Kanaan oder Ganaa? Solche Dinge werden dann diskutiert. Und man sagt, es ist Haarspalterei. Ist so, wenn ihr Wissenschaftler was in die Hand gebt, das ist teilweise Haarspalterei. Aber man muss sich klar machen, es geht nicht an die Substanz. Man kann nicht aufgrund dieser Unterschiede von 1,6% sagen, also wir haben alle eine falsche, gefälschte Bibel. Ich möchte das in einem Dokument nochmal jetzt näher anschauen. Nämlich, ich habe euch vorhin die Tabelle gezeigt, das Leben Jesu, die mündliche Überlieferung, die Verschriftung und hier eines der ältesten Dokumente, P52P steht für Papyrus und der hat halt die Nummer 52 bekommen. Das ist das älteste Dokument, was wir heute besitzen. Dieser Papyrus sieht so aus. Groß wie ein Handteller, 9x6 cm. Ich sage vielleicht, was taugt das, so ein bisschen Fetzen. Wurde am Anfang auch nicht wahrgenommen, ist mit einem ganzen Stapel von verschiedenen Dokumenten gekauft worden, 1920 in Ägypten. Das Papyrus-Fragment fällt auf, es ist in Griechisch beschrieben, von beiden Seiten. Das ist übrigens eine Erfindung der Christen, die haben nämlich nicht mal auf Rollen geschrieben, weil das Papyrus so teuer war, sie waren meist nicht reich, sie haben vorne und Rückseite beschriftet und haben das Buch erfunden, also dass man Papier vorne und hinten beschreibt. Es ist wichtig, weil das hat dem Gewicht diesen Papyrus 52 sehr entscheidend beigetragen. Die Größe habe ich euch aufgeführt, wann es gekauft wurde, es wurde 34 untersucht, beiden Seiten sind 7 Seilen und die Datierung, das ist der Hammer, auf 100 bis 120 nach Christus datiert. Bei noch so kritischen Theologen sind sich einig, das ist uralt. Also wenn jetzt die Paulusschriften, sagen wir 50, abgefasst wurden, ist das 70 Jahre danach bereits eins der Dokumente hier. Johannes hat noch länger gelebt, manche sagen, es ist vermutlich 10 Jahre danach geschrieben worden, nachdem Johannes sein Original geschrieben hat. Was konnte man aus diesem Papyrus 52 ableiten? Das ist so die Größe von dem Teil. Das ist das, was draufsteht, in Gelb. Zitat aus Johannes 18. Nur diese kleinen gelben Buchstaben, die griechischen, die konnte man entschlüsseln. Das Ding hat deswegen so eine riesige Bedeutung, weil man nämlich hergehen konnte und gesagt hat, man konnte nicht nur sehen, was draufsteht, sondern man konnte das regelrecht lokalisieren. Ich möchte das mit dem Puzzlestein erklären. Wenn ich hier so einen Puzzlestein habe, dann kann ich, wenn der in den Puzzle reinpasst, schließen, dass der Rest des Puzzles auch stimmt. Versteht ihr das? Dass die umliegenden Felder auch stimmen. Und das Spannende war bei diesem Papyrus 52, man hat ihn in Dokumente, die man hatte aus 1000 Jahre später, verglichen. Und es war damals üblich beim Bibelabschreiben, eine bestimmte Anzahl an Zeilen und eine bestimmte Anzahl an Buchstaben hineinzunehmen. Da gab es einen festgelegten, tradierten Kodex, also eine Übereinkunft. Und man hat festgestellt, als man das gemacht hat, das Teil passt genau in Johannes 18 hinein. Und damit war klar, nicht nur was auf diesem Brieflein steht, ist korrekt, sondern die Buchstaben sind genau an der Stelle, wie man es 1000 Jahre später kannte. Was in den 17 Kapiteln davor steht und was danach kommt, danach ist fraglich, aber was davor steht, ist genauso übereingekommen. Sonst wären die Worte verrückt. Eine andere Zeile gewesen, wenn da Christen wirklich was erfunden hätten und Geschichten hineingefügt oder ausgenommen hätten, hätte man da Unterschiede feststellen müssen. Es hat genau gepasst. Wie ein Puzzleteilchen in ein Puzzle. Und das aus dem Jahrhundert nach Christus. So nah kommt man bei keinem anderen antiken Buch dran. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn es jetzt gerade Johannes 3,16 gewesen wäre oder ein zentrales Glaubensbekenntnis, was auf diesem Schnipsel steht, würden wir sagen. Aber stopp, zu kurz gedacht. Damit, dass Johannes 18 bestätigt ist, ist das, was davor ist, auch bestätigt durch diesen Zeugen aus dem 2. Jahrhundert. Kommt euch nochmal einer und sagt, das ist alles unzuverlässig. Ich merke immer, je weniger Ahnung man hat, umso schneller ist man mit dem Urteil. Es geht mir als Blick auf Technik so, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe was nicht oder ich meine es zu kapieren. Im Blick auf Theologie ist es nicht anders. Der Schnipsel beweist, es stimmt exakt mit den NT-Schriften überein, die man aus dem Mittelalter bereits besaß, über circa 1000 Jahre identisch überliefert. Und habt ihr es verstanden? Ich weiß, ob das jetzt zu knifflig ist. Das ist alles noch nur auf der Sachebene, aber ich argumentiere ganz stark auf der Sachebene, weil die Angriffe, die wir haben, im Blick auf die Bibel auf dieser Ebene ausgetragen werden. Was folgen wir daraus? Es gibt noch viele andere Belege für die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, die kann ich und will ich euch hier nicht zumuten, aber ich erwähne sie ganz kurz. Archäologie habe ich vorhin schon genannt. Man hat ganz oft an Sachen gezweifelt, an Namen, an Titeln, an Ortsangaben und hat aber inzwischen so viele Funde gemacht, dass man wirklich sagen muss, die Bibel hatte doch recht. Man hat Sachen gefunden und sich gewundert, dass das so stimmt. Oder man ganz oft an Lukas gezweifelt, was er für Titel vergab von römischen Regierenden in Judäa und anderen Gebieten. Teilweise hat man gesagt, der muss sich getäuscht haben, der war doch gar keiner, hat doch gar nicht diesen Titel geführt. Und später hat man dann doch Unterlagen gefunden, zum Beispiel weiß ich von einem Stein, den man in Caesarea in einer Treppe fand, das muss ursprünglich mal zu einem Gebäude gehört haben, hat man dann abgerissen und diesen Stein als Treppenstufe eingebaut. Und irgendeiner von Archäologen ist drüber gestolpert und hat gesagt, da steht ja was von Pilatus. Pilatus war belegt durch eine Treppenstufe. Vorher hat man gesagt, stimmt das überhaupt mit dem Pilatus? War der überhaupt Regent in der Zeit? Sein Titel war aufgeführt. Also eine Breite, eine Fülle von Informationen, die die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments belegen. Und noch eins so vom Inneren her, wenn ihr ein Märchen schreiben würdet, wolltet, über einen Sohn Gottes, der auf diese Welt kommt. Blendet man das völlig mal aus. Mal angenommen, es wäre wirklich ein Märchen. Dann müsste das Neue Testament märchenhafter sein, oder? Würde dieser neue König, der Sohn Gottes, im Stall geboren, von einem Zimmermann? Fragezeichen. Würde er reinschreiben, dass er nicht als König anerkannt wurde, sondern dass man ihn gekreuzigt hat? Und wenn es die Jünger waren, die sich das ausgedacht haben sollen, würden die reinschreiben, dass sie ihn verleugnet haben, dass sie davongerannt sind, als es darauf ankam? Dass sie noch vor seiner Kreuzigung sich gestritten haben miteinander, wer von ihnen denn der Größte ist? Hätten sie von ihrer Verleugnung und dem Verrat berichtet? Wenn man die Bibel anschaut und liest, merkt man, hey, das klingt überhaupt nicht nach Legende und nach heiligen Verehrung, sondern das klingt völlig nüchtern, wie wenn Augenzeuge ehrlich berichten, was sie gesehen und gehört haben. Bis hin in kleine Details. Johannes 8, die Steinigung, die Frau, die Sünderin, die jetzt gebracht wird, da wird zum Beispiel berichtet, wie Jesus gesagt hat, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Und dann heißt, dann schreibt er in den Sand. Leute, was soll diese Notiz? Es gibt keine theologische Lehre, die darauf gründet, dass Jesus während der Zeit, wo er Bedenkzeit gegeben hat, in den Sand geschrieben hat. Da hängt nichts dran. Keine theologische Glaubensbekenntnis. Und sowas gab es damals nicht, sowas hat man nicht berichtet. Sowas hat man nur berichtet, wenn man Augenzeuge war und es halt miterlebt hat. Das noch Erinnerung hat, dass Jesus die schmoren lässt und auf die Antwort wartet und währenddessen sie nicht anschaut, sondern in den Sand schreibt. Sowas hat sogar in der Literatur, hat man erst viel, viel später erfunden, wenn ihr heute einen Roman lest und da kommt so eine Nebeninformation mit hinein. Ich glaube, 19. Jahrhundert hat man begonnen, mit solchen stilistischen Mitteln zu arbeiten. Wir haben das schon aus dem Jahr 2000. Aber es sind jetzt nochmal innere Gründe für die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments. Was können wir von Jesus wissen? Das Neue Testament ist glaubwürdig überliefert, die geografischen Angaben wurden durch archäologische Funde bestätigt, die historischen Angaben wurden bestätigt. Und wenn man die Bibel aufschlägt und liest, merkt man, ihr Anspruch ist von vornherein genau das. Ich habe euch hier nochmal Johannes 1, 1. Johannesbrief, Kapitel 1 aufgeführt. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Und das Leben wurde offenbart, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das dein Vater war und uns offenbar wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Die Bibel will nicht Legenden erzählen, sondern sagt, hey, wir haben es gesehen, wir haben es betastet, wir haben es gehört. Und wir erzählen euch Augenzeugenberichte. Spannend, und ich glaube, deswegen ist die Bibel auch so umstritten, wenn man sich Platos Werke anschaut, die kann man akzeptieren, die kann man abnicken. Kann man sagen, ja, das kann so gewesen sein, oder was interessiert mich, der gallische Krieg von Caesar, mal schön die Geschichte zu lesen, ob das so genau stimmt. Interessiert eigentlich nur Asterix und Obelix. Und die philosophischen Werke Von Plato versteht sowieso keiner. Warum ist es bei der Bibel so, dass man nur trotz der Faktenlage sie so umkämpft oder so vehement bestreitet und Dinge hinein mutmaßt? Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass diese Bibel einen Anspruch hat, der nämlich plötzlich persönlich wird. Da wird nämlich gesagt, Gottes Sohn ist auf diese Erde gekommen, er hat gelebt, ist unter uns gewesen, Gott selbst in Person eines Menschen, unvorstellbar, gut bezeugt, aber glauben. Und er kommt und will jeden Menschen kennenlernen. Er ist auferstanden und lebt und begegnet bis heute Leute. Wenn jemand die Bibel zur Hand nimmt, vorhin hat Jochen das erzählt, hat es bei ihm eingeschlagen. Ich habe schon öfters erwähnt in Predigten, ich habe, als die Bibel in die Hand nahm mit 20 Jahren, das erste Mal las, mir wurde das unheimlich, dieses Buch. Ich habe den Eindruck gehabt, dieses Buch liest mich. Plötzlich komme ich da drin vor. Weil das, was da gesagt wird, ist, dass dieser Mann nicht nur lebte, sondern dass er stirbt und aufersteht und bis heute der Herr aller Herren ist. Und dass Menschen an ihn glauben sollen. Und da bin ich bei dem Bild von der Tablette. Man kann über den Inhalt dieser Tablette diskutieren. Ich habe euch eben ganz viele Informationen geliefert, zu sagen, das ist ein zuverlässiges Medikament, wirksam, gut belegt, chemisch analysiert, wirkt, garantiert. Spannend ist der Punkt, und darum streiten wir über diese Tablette, ob sie wirklich gut ist, weil wir sie einnehmen sollen. Weil wir sie in uns, in unserem Leben zur Anwendung bringen sollen, weil sie darauf zielt, die persönliche Gewissheit darüber, ob Jesus wirklich lebt, kann man letztlich nur bekommen, wenn man sich auf diese Botschaft einlässt. Wenn man sagt, hier steht und ich höre und ich merke, du sprichst zu mir. Wenn dieser Brief, Bibel als Brief Gottes an euch, gelesen wird und wenn ich darauf antworte. Ihr werdet merken, wenn ihr die Bibel lest, irgendwann juckt es euch zu beten. Darauf zu antworten. Genau das will sie. Sie erzählen nämlich von jemandem, der heute noch lebt. Und ich habe euch hier den Bibelvers aufgeführt, wo ich mit 20 Jahren kapiert habe, das ist alles historisch gut und recht und wodurch ich zum Glauben gekommen bin. Als ich diesen Vers las, Johannes 7, Vers 16, Jesus sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, so wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Was war passiert? Ich habe davor über Wochen die Bibel gelesen. Ich habe sie eigentlich gelesen, weil ich so einen frommen Christen widerlegen wollte. Und ich habe gemerkt, die liest mich. Und irgendwann kam ich zu diesem Vers und ich hatte vorher gebetet und gesagt, Jesus, wenn das alles so stimmt, wenn da wirklich was dahinter ist, wenn es dich gibt, was soll ich denn dann tun? Und das war für mich Gottes Antwort auf diese Bitte, dass er gesagt hat, hey, wenn du wissen willst, ob das, was ich sage, was ich lehre, Geschichten eines Mannes aus Nazareth sind oder ob Gott dahinter steckt, dann tu es. Richte dich danach. Folge ihm. Und du wirst merken, dass ich nicht aus mir selbst rede, sondern dass es Gottes Wort ist. Gottes Wort wird dann Gottes Wort, wenn wir es persönlich hören und glauben. Und diesen Schritt zu glauben, den kann jeder nur persönlich tun. Ich kann euch hier viele Infos liefern und sagen, Leute, zuverlässig ist dieses Dokument. Mehr als alles andere aus Antike. Zuverlässig ist die Bibel. Da kann man nichts dran rütteln. Bestens fundiert. Aber ob ich dann den Schritt wage und sage, ich antworte diesen Brief, ich nehme ihn persönlich, ich komme über diesen Brief mit dem Autor ins Gespräch, dafür will ich werben, aber das liegt bei euch. Aber darauf zielt es. Und wenn wir das erleben, wenn wir tun, werden wir merken, Weihnachten bekommt wirklich Sinn. Ich komme plötzlich, merke, Jesus ist nicht nur eine alte Geschichte, der ist wirklich in dem Stall geboren für mich, um zu mir zu kommen, in mein Leben, was manchmal auch einem Stall gleicht. Da bekommt die Botschaft der Bibel plötzlich eine persönliche Dimension und sie verändert Leben. Nehmt diesen Gedanken mit. Und wenn ihr es zum ersten Mal so gehört habt, dann wünscht euch zu Weihnachten eine Bibel. Wenn jemand habt, der euch eine schenkt, kommt zu mir, ich schenke euch eine. Dürft euch die Übersetzung raussuchen, völlig egal. Ich schenke euch gerne eine. Und dann lest sie mal als persönlichen Brief und ihr werdet merken, ihr werdet gelesen und da meldet sich einer. Jesus Christus, der lebt. Wenn ihr sagt, trotz alledem, ging mir noch ein bisschen zu schnell, ich möchte euch auch noch Literatur empfehlen. Vermutlich nicht am Büchertisch, weil der Büchertisch am Weihnachtsmarkt zum Großteil ist, aber drei Autoren. Wenn ihr irgendwas von Tiet in die Hand bekommt, egal was es ist, lesenswert und gut allgemeinverständlich. Das ist, man nennt ihn den Sherlock Holmes der Papyrologen. Der hat so viele sensationelle Entdeckungen gemacht, sehr zu empfehlen. Alexander Schick, der hat eine Bibelausstellung herausgegeben, hat was zum Sakrileg geschrieben und mal deutlich gemacht, wie eigentlich Dan Brown Dinge verdreht und falsch darstellt. Ist mehr so für diejenigen, die den Kinofilm schätzen, und ein bisschen mehr wissenschaftlich, F.F. Bruce, außerbiblische Zeugnisse über Jesus. Dann mal zusammengetragen, wenn ihr schon die Bibel nicht glaubt, dann guckt doch mal, was gibt es denn außerhalb der Bibel, archäologisch, mit Schriften, um das zu vertiefen. Aber all das will nur dazu führen, dass wir irgendwann persönlich sagen, okay, der Brief scheint von dir zu sein, jetzt müssen wir mal über den Inhalt reden. Ich möchte mit Gebet meine Predigt beenden. Wir beten gemeinsam.